Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich bezeuge, dass Muhammad derjenige ist, den Allah subhanahu wa ta'ala als Überbringer froher Botschaft und als Warner für alle Menschen und Djinn entsandt hat. Er ist der letzte aller Gesandten und der letzte aller Propheten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf ihm. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle mit ihm am Tag der Auferstehung in seiner Schar auferstehen lassen. Denn er ist derjenige, der jetzt imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, heute inshallah ta'ala werden wir uns Surat Al-Infitar anschauen. Surat Al-Infitar ist die 82. Sura des Koran al-Karim. Und wie gewohnt lesen wir zuerst einmal in deutscher Sprache die Übersetzung. Und danach möchten wir inshallah ta'ala uns die Sura Aya für Aya näher anschauen. Sura Al-Infitar, das Zerbrechen. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn der Himmel zerbricht und wenn die Sterne sich zerstreuen, und wenn die Meere gesprengt werden und wenn die Gräber durchwühlt werden, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat. O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht, der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat? Und dich in welcher Gestalt er wollte zusammengefügt hat. Keineswegs, vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, Edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein, dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden und dem sie nicht abwesend sein werden. Und was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Abermals, was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Am Tag, da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag, und der Befehl wird an jenem Tag Allah allein zustehen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, dass er uns die Ayat zu verstehen gibt, dass er unsere Herzen öffnet, dass diese Ayat uns berühren und denjenigen Effekt in unseren Herzen hervorrufen, den sie haben sollen. Liebe Geschwister, das Erste, was wir machen sollten, ist, dass wenn wir den Koran al-Karim lesen, dass unsere Absicht reinigen, dass wir das für Allah subhanahu wa ta'ala alleine machen, dass wir versuchen zu erfahren, worin die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala liegt, und dass wir unsere Herzen öffnen für das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns mitzuteilen hat. Was Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilen möchte in diesen Ayat. Surat Al-Infitar ist eine mekkanische Sura ohne Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und übersetzt heißt es das Zerbrechen und hat im Übrigen die gleiche Bedeutung oder ähnliche Bedeutung wie Al-Inshiqaq. Al-Inshiqaq, das sich spalten, so war die Sura 84, und Al-Infitar ist ein anderes Wort für Al-Inshiqaq. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Surat Al-Infitar, liebe Geschwister, der Prophet a.s. sagte über diese Sura, und dieser Hadith ist überliefert in Sahih al-Tirmidhi, kann man ihn wiederfinden. Und darin sagt er: Man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ra'y al-ayn falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama' fatarat wa idha as-sama' shaqqat. Der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagte: Wer den Tag der Auferstehung mit eigenen Augen sehen möchte, oder anders übersetzt, wer sich den Tag der Auferstehung so vorstellen möchte, als könnte er ihn mit eigenen Augen sehen, der soll die folgenden drei Suren lesen. Ida Shamsu Kuwirat, das ist die Sura, die 81. Ida Sama'un Fatarat, das ist die Sura 82, die wir heute behandeln, inshallah ta'ala. Und Ida Sama'un Shaqqat, das ist die Sura 84. Allah Azza wa Jal, der Allwissende, Al-Alim, der das Verborgene kennt, der die Zukunft kennt, er beschreibt uns, was an diesem Tag an Geschehnissen stattfinden wird, subhanahu wa ta'ala. Und wer kennt sich besser aus als Allah Azza wa Jal über das, was an diesem Tag geschehen wird. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wenn der Himmel zerbricht. Über das Zerbrechen des Himmels haben wir in Surat al-Shiqaq ebenfalls gesprochen. Und hier sagen wir das Gleiche, wie wir dort gesagt haben. Und zwar zerbricht der Himmel, damit die, das heißt, der Himmel bekommt Spalten und zerbricht, damit die Engel von oben hinunter gesandt werden am Tag der Auferstehung. Wenn der Himmel zerbricht, und manche Gelehrte haben auch gesagt, es könnte sein, dass der Himmel zerbricht aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah weiß am besten Bescheid. Tatsache ist, dass der Himmel zerbricht, auseinanderfällt, Spalten bekommt und die Engel dazwischen heruntersteigen. Die Frage ist, wenn der Himmel zerbricht, was ist dann? Was geschieht dann? Allah Azza wa Jal beschreibt uns vier Ereignisse, die geschehen werden, und diese, wenn sie geschehen werden, dann wird etwas ganz Bestimmtes geschehen, und das ist, worauf wir hinaus wollen. Das ist das eigentlich Wichtige für uns. Wenn der Himmel zerbricht, was passiert dann? Und wenn die Sterne sich zerstreuen, auch diese Sterne, die wir am Himmel sehen, die so riesig groß sind, auch wenn sie uns klein vorkommen, in Wirklichkeit sind sie nur so klein, weil sie so weit von uns entfernt sind, in Wirklichkeit sind das riesige Sonnen, manche von ihnen existieren gar nicht mehr, weil wir sie so spät erst ihr Licht zu uns gelangt, wir sehen sie erst so spät, sie gibt es gar nicht mehr. Diese riesigen Sonnen, die werden irgendwann einmal, auch wenn wir uns täglich daran vielleicht orientieren. Ihr wisst, gerade die Menschen damals, wenn sie auf dem Schiff waren oder durch die Wüste gelaufen sind, haben sich an den Sternen orientiert, an Nordpolarstern, Südpolarstern, so weiter und so fort. Auch diese Sterne, wo man denkt, sie haben ihren festen Punkt und sie werden immer wieder aufgehen, untergehen, sie werden eines Tages zerstreut, das heißt zerfallen, wie andere Sachen ebenfalls vernichtet werden. Und wenn die Sterne sich zerstreuen, und das ist natürlich ein Hinweis darauf, liebe Geschwister, dass der Mensch ist ein Geschöpf von vielen Geschöpfen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala diesen gewaltigen Himmel zerstört und diese Sterne zerstört, die um ein Vielfaches größer sind als unsere eigene Sonne, und das sind Dimensionen, über die wir teilweise nur vermuten können, wie groß sie sind. Wenn diese Sachen zerstört werden, dann erst recht der Mensch. Dann soll der Mensch wissen, dass er im Vergleich zu den Geschöpfen, die es daraus gibt, viel weniger groß ist, also viel kleiner ist als sie und weniger gewaltig ist als sie. Das heißt, wenn es irgendein Geschöpf gäbe, das überheblich sein könnte, dann die großen Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Aber auch diese Geschöpfe werden eines Tages vergehen. Und genauso wird der mächtigste Mensch vergehen. Und genauso wird der einfachste Mensch vergehen. Und jeder Mensch, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Kullu man alayha fan. Jeder, der auf ihr ist, auf der Erde ist, wird einmal ein Ende finden. Jeder Mensch wird zu Ende sein eines Tages. Es gibt kein ewiges Leben auf dieser Welt. Und deswegen soll der Mensch sich vorbereiten auf das, was danach geschehen wird. Diese riesigen Meere, die wir sehen, und wir wissen, dass ungefähr drei Viertel, drei Viertel der Erdoberfläche ist mit Meereswasser bedeckt. Und nur ein Viertel davon ist Land, auf dem wir uns befinden, auf dem wir uns bewegen. Das heißt also, der größte Teil der Erde ist verdeckt von Meereswasser. Und diese riesigen Meere, die Allah subhanahu wa ta'ala geteilt hat in zwei Teile, er hat sie geteilt in Süßwasser und in Salzwasser. Und an manchen Stellen kommt das Süßwasser mit dem Salzwasser zusammen, ohne dass sich das eine mit dem anderen vermischt. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ar-Rahman gesagt hat, dass sie zwischen ihnen gibt es wie eine Scheidewand, sodass das eine Wasser sich nicht mit dem anderen Wasser vermischt. Denn wenn es so wäre, dass das salzige Wasser mit dem Süßwasser sich vermischt, naja, dann wäre irgendwann mal das Wasser ein Wasser gewesen, dann wäre das Wasser irgendwann mal eine Art Wasser, das vermischt ist. Aber diese Trennung, subhanallah, erhält Allah Azza wa Jal aufrecht. Aber Allah sagte, und wenn die Meere gesprengt werden, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Und nach mancher Auslegung von wie zum Beispiel Qatada ibn Du'ama rahimahullah ta'ala, und Imam der Tafsir Gelehrten, er sagte, عَذْبُهَا فِي مَالِحِهَا. Das heißt also, die Meere werden gesprengt und dadurch läuft das salzige Wasser in das Süßwasser und das Süßwasser in das salzige Wasser. Insofern werden diese Grenzen zwischen den verschiedenen Meeren werden zerstört. Und andere Gelehrte haben gesagt, dass durch die Sprengung des Wassers diese Gewässer trockengelegt werden. Weil dieses Wasser, liebe Geschwister, wenn es zersprengt, dann das Wasser fliegt irgendwo hin, Allahu a'lam wohin, und welche Reichweiten das wird. Auf jeden Fall wird das Wasser, manche Gelehrte sagen, das Meerwasser wird dadurch leer sein. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und wenn die Meere gesprengt werden, diese Meere bei ihrer Gewaltigkeit, sie werden alle nicht mehr vorhanden sein. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Und wenn die Gräber durchwühlt werden. Diese Durchwühlung ist durch was? Warum durchwühlt man mit seiner Hand irgendetwas im Boden? Weil man etwas sucht. Das heißt, diejenigen Menschen, die in der Erde drin sind, nach ihnen wird durchwühlt. Der Mensch, der dachte, dass er nicht mehr auferstehen wird, jetzt plötzlich kommt jemand und durchwühlt diesen Boden und sucht nach seinen Überresten, damit sie zusammengefügt werden durch ein Wort von Allah, sei, und dann ist es, kun fayakun, fertig. Dieser Mensch, der vielleicht tausende Jahre in diesem Grab verweilt hat und dachte, er wird nicht mehr auferstehen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Mensch doch wieder zum Leben auferweckt wird und er wird wissen, dass er sich geirrt hat. Tausende von Jahren vielleicht dachte er, oder weniger oder mehr, dachte er, dass er wird nicht auferstehen. Und jetzt, subhanallah, es hat sich nicht gelohnt, es zu leugnen. Es hat sich nicht gelohnt, als Freveler zu leben. Es hat sich nicht gelohnt, die Gesandten der Lüge zu bezichtigen. Es hat sich nicht gelohnt, Allah subhanahu wa ta'ala zuwider zu handeln. Es hat sich nicht gelohnt, zu sündigen. Es hat sich nicht gelohnt, Haram zu machen. Weil auch nach aber tausenden von Jahren, irgendwann mal ist die Zeit vorbei. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann werden diese Gräber durchwühlt und dann werden diese Reste werden zusammengesetzt. Und der Mensch wird wieder dastehen, wie am Tag, an dem er zu leben pflegte. Die ersten drei Ereignisse, die Allah sagte, der Himmel, wenn er zerbricht. Und das weist darauf hin, dass der Himmel ein Geschöpf ist. Und dass man nicht denkt, der Himmel ist irgendwie etwas, ein Nichts sozusagen, ein Vakuum oder so. Da ist nichts da oben. Nein, das ist etwas. Das ist ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch die Nacht ist ein Geschöpf. Auch der Tag ist ein Geschöpf. Auch das Licht ist ein Geschöpf, auch wenn du das nicht sehen kannst, aber es ist ein Geschöpf. Auch der Raum ist ein Geschöpf. Das sind alle Dinge, die kannst du nicht fühlen. Und trotzdem, das sind Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und nur weil der Mensch etwas nicht begreifen kann, heißt nicht, dass es nicht so ist. Wenn der Mensch immer nur sagt, ich glaube nur an das, was ich verstehen kann und glaube nur an das, was ich sehen kann, dann der Mensch wird vieles leugnen. Und dann wirst du heute lachen über die Menschen, was sie vorher nicht gewusst haben. Und die Menschen nach dir, sie werden lachen über dich, was du nicht gewusst hast. Deswegen sei vorsichtig. Du verlass dich lieber auf das, was Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, denn er ist der Kenner von allem. Ala ya'lamu man khalaq. Weiß denn derjenige, der erschaffen hat, nicht am besten Bescheid? Selbstverständlich. Die ersten drei Ereignisse, das Himmel zerbrechen, die Sterne, dass sie zerstreut werden, zerschmettert werden, zerfallen werden, die Meere, wie sie gesprengt werden, diese drei Ereignisse hängen zusammen mit dem ersten Stoß in die Posaune. Ihr wisst, Israfil, alayhi salatu wassalam, der Engel, den Allah erschaffen hat. der nichts anderes zu tun hat, dessen einzige Aufgabe es ist, abzuwarten, bis Allah Azza wa Jal ihm gesagt, jetzt sollst du blasen in die Posaune oder in das Horn. Das heißt, Israfil a.s., wie der Prophet uns mitgeteilt hat, sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt im Augenblick nichts anderes macht er, als dass er seinen Mund schon an diesem Instrument hat und mit einem Ohr hört er nach oben, er wartet nur auf den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn man sich das bildlich bewusst macht, dieser Engel, der seit tausenden von Jahren nur diesen Befehl abwartet, so wissen wir mindestens zwei Sachen. Erstens, dass nicht einmal dieser Engel Bescheid weiß, wann er ins Horn blasen soll. Denn wenn er wüsste, dann würde er nicht warten darauf. Und die zweite Sache ist, wir wissen, dass dieser Augenblick in 0, nichts der Fall sein kann. In 0, nichts der Fall sein kann. Natürlich hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns ein paar Sachen mitgeteilt, die geschehen werden vor dem Tag der Auferstehung. Aber trotzdem, liebe Geschwister, der wirkliche Tag der Auferstehung beginnt doch für jeden Menschen schon, sobald er gestorben ist. Sobald du umfällst und deine Seele den Körper verlassen hat, für dich hat schon der Tag der Auferstehung begonnen. Auf was wartest du noch? Weil sobald du gestorben bist, deine Taten sind vorbei. Bist du als Gläubiger gestorben, bist du für immer und ewig gläubig. Bist du als Ungläubiger gestorben, bist du für immer und ewig ungläubig. Es gibt keinen anderen dritten Weg. Und wenn die Gräber durchwühlt werden, Allah sagt, was ist dann? Wird eine jede Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat. Das ist, was man auf Arabisch nennt, Jawab al-Shart. Das heißt, die ganze Zeit wird Bedingungen erzählt, vier Bedingungen werden erzählt. Wenn diese geschehen sind, dann wird eine jede Seele, jeder Mensch wird wissen, was er, zwei Sachen wird er wissen, was er getan hat und was er versäumt hat, nach manchen Aussagen, nach manchen Erläuterungen, gemeint ist, was er versäumt hat, das heißt, was er nicht gemacht hat. Was er hätte machen sollen an Pflichten, was er doch nicht gemacht hat. Weil sobald er gestorben ist und sobald er auferweckt wird, dann gibt es jetzt zwei Ansichten unter den Gelehrten in diesem Fall. Was ist gemeint mit Es wird eine Seele erfahren, was sie vorausgeschickt hat und zurückgestellt hat. Welcher Zeitpunkt ist damit gemeint? Ist damit genau der Zeitpunkt gemeint, an dem er aufersteht aus seinem Grab? Oder ist damit gemeint der Zeitpunkt, an dem sein Buch ihm gegeben wird? Und inshallah wird es ihm die rechte Hand gegeben werden und uns bi'idhnillahi ta'ala, Allahumma amin. Oder welche der Zeitpunkte sind gemeint? Beides kann sein. Wenn du den ersten Zeitpunkt meinst, an dem der Mensch aus seinem Grab aufersteht, dann wird eine jede Seele grob wissen, allgemein wissen, wie ihr Ausgang sein wird. Denn der gläubige Mensch, er wird erkennen an Anzeichen, dass es ihm gut gehen wird. Und der ungläubige Mensch, der wird erkennen an Anzeichen, dass sein Ausgang schlecht sein wird. Schon zu diesem Zeitpunkt. Weil der gläubige Mensch, der wird sagen, Gott sei Dank, das ist der Tag, an den ich geglaubt habe. Das ist der Tag, für den ich gearbeitet habe. Das ist der Tag, auf den ich gewartet habe. Das ist der Tag, auf den ich mich vorbereitet habe. Das ist der Tag, den Allah und sein Gesandter uns versprochen haben. Und ich habe immer daran geglaubt, ich habe meine Gebete verrichtet, ich habe meine Zakat entrichtet, ich habe Sünden begangen, aber ich habe Allah um Verzeihung gebeten. Und ich habe, Alhamdulillah, die Möglichkeit, Hoffnung zu haben, dass Allah, der Al-Abama, der Barmherzige, der Al-Vergebende, der Al-Verzeihende, mir meine Sünden verzeihen wird. Diese Möglichkeit habe ich, wenn ich als gläubiger Mensch auferstehe. Der ungläubige Mensch allerdings, der plötzlich guckt, links und rechts, was ist denn jetzt los? Ich war doch in diesem Grab, ich war doch gestorben. Jetzt links, rechts, überall um mich herum, die Leute stehen aus den Gräbern auf, was ist passiert? Ach so, damals, die Muslime, die hatten recht. Damals die Gesandten, die Leute, die zu Seiten von Propheten gelegt haben, die Propheten haben doch recht gehabt. Nuh, Hud, Salih, die haben mal recht, alle recht gehabt. Hätte ich ihnen doch gefolgt. Das heißt, er weiß in diesem Moment, dass er falsch lag. Nur das wird eine Reue sein, die man nicht nachempfinden kann. Das wird eine Reue sein, die möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren und als gläubige Menschen sterben lassen. Oder du sagst, gemeint ist der Zeitpunkt, an dem der Mensch sein Buch in seine Hand bekommt. Entweder in seine linke hinter seinem Rücken, oder man muss davon bewahren, oder in seine rechte Hand, weil er ein gläubiger Mensch gewesen ist. Dieser gläubige Mensch, der Ungläubige, der sein Buch in die Hand bekommt, er wird im Detail wissen, was er getan hat und was er nicht getan hat, beziehungsweise was er hätte tun sollen bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine Auslegung. Eine zweite Auslegung, ebenfalls, ist unter den Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein, gemeint ist, dass eine jede Seele erfahren wird, was sie vorausgeschickt hat, das heißt, was sie getan hat, Gutes und Schlechtes, und zurückgestellt hat. Das heißt, was sie an dauerhaft Gutem und Schlechtem getan hat. Was sie an dauerhaft Gutem und Schlechtem getan hat. Was heißt das? Wir Menschen, wenn wir Taten begehen, unsere Taten, es kann sein, du machst einen Salah und du bist mit dem Salah fertig. Und das war's. Dann wirst du inshallah für dein Salah Yawm al-Qiyamah dafür belohnt. Aber es kann auch sein, dass du eine gute Tat machst, zum Beispiel ein Salah, und ein anderer Mensch sieht dich und macht dir nach, er lernt von dir das Gebet, dann ist deine Belohnung noch nicht vorbei, nachdem dein Gebet vorbei ist. Sondern du hast ihm das Gebeten vorgemacht, du hast ihm das Beten beigebracht. Er macht dir nach, solange er lebt, du bekommst die gleiche Belohnung, wie er sie bekommt. Und das ist gemeint nach manchen Gelehrten mit zurückgestellt hat, akharat. Das heißt, die Taten, die er nicht selbst noch vollbracht hat, sondern die Taten, die nachher in Anführungsstrichen andere für ihn vollbringen und er bekommt die ganze Belohnung. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte einmal in einem sehr wertvollen Hadith in Sahih Muslim, er sagte, und das ist die Auslegung, die auch Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala bevorzugt, ja. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Übersetzt bedeutet dieser Hadith, und ich möchte jetzt betonen, es gibt einen Unterschied zwischen der Übersetzung und zwischen einer erläuternden Erklärung oder einer erläuternden Übersetzung. Die Übersetzung korrekterweise, inshallah ta'ala, ist wie folgt, dass man sagt, wer im Islam eine gute Sitte einführt, bekommt den Lohn dafür und auch den Lohn für jeden, der ihm nachmacht, ohne dass die anderen deswegen weniger Belohnung bekommen. Und wer im Islam eine schlechte Sitte einführt, der bekommt die Sünde dafür, auf ihn lastet die Sünde dafür und auch lastet auf ihn die Sünde einer jeden Person, die ihm nachmacht, ohne dass auf ihnen weniger Last lastet. Das ist die Übersetzung. Und sie ist auch inshallah ta'ala korrekt. Nur die Frage ist, was haben wir darunter zu verstehen? Denn auch im Arabischen muss man sich die Frage stellen, was bedeutet es, im Islam etwas Gutes einführen oder im Islam etwas Schlechtes einführen? Ganz einfach, wie der Wortlaut schon sagt, etwas Gutes. Was ist etwas Gutes? Gibt es etwas anderes Gutes als das, was bei Allah gut ist? Gibt es etwas anderes Schlechtes als das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala schlecht ist? Also ganz einfach, gemeint ist, wer im Islam etwas Gutes einführt, das ist etwas, was Allah liebt. Und was liebt Allah subhanahu wa ta'ala? Seine eigenen Gesetze, die er offenbart hat und gesetzlich gemacht hat. Das heißt, wenn du etwas einführst unter den Menschen, was Teil der Religion Allahs ist. Und damit ist nicht gemeint, dass jemand etwas der Religion Allahs hinzufügt, was nicht schon Teil der Religion Allahs war. Weil er sagte, Sunnah Hasana, eine gute Sitte. Und wie willst du wissen, ob es eine gute Sitte ist? Es kann nur sein, wenn es Teil der Religion war. Weil manche Leute, sie benutzen diesen Hadith als Argument dafür, dass sie Neuerungen in die Religion hinzufügen. Möge Allah uns davor bewahren. Wie kann man etwas Neues in die Religion hinzufügen? Das würde ja bedeuten, dass du irgendwas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hashah irgendwas verpasst hat. Oder glaubst du, dass die Religion Allahs nicht perfekt ist, nicht vollkommen ist? Wenn etwas perfekt ist und vollkommen ist, dann alles, was du hinzufügst, macht die Sache schlechter. Wenn etwas schon perfekt ist, 100% ist, dann kannst du die Sache nicht noch verbessern. Die ist schon perfekt. Deswegen alles, was du hinzufügst, ist nicht gut. Aber gemeint ist, dass die Menschen logischerweise, sie leben nicht alle wie die Propheten. Und deswegen, die Menschen sind nicht perfekt. Das heißt, du sollst ihnen etwas geben, etwas hinzufügen, um sie perfekt zu machen. Die Menschen, nicht die Religion Allahs. Die Religion Allahs ist schon perfekt. Aber die Ausübung der Menschen, der Islam der Menschen selbst, ist nicht perfekt, weil die Menschen den Islam nicht perfekt ausüben. Verstanden? Inshallah ta'ala ist dieser Sache klar. Denn der Grund der Überlieferung des Propheten ist ganz einfach gewesen, dass bei ihm Menschen waren, einmal war er in der Moschee, und da waren Menschen bei ihm, die sehr arm waren. Und die sogar nicht mal ihre Aura richtig bedecken konnten. Nicht mal ihre Schamteile richtig bedecken konnten. So arm waren sie. Und der Prophet ﷺ wurde zornig. Man erkannte das an seinem Gesicht. Weil wie kann es sein, dass du siehst, dass dein Bruder Hunger hat und arm ist und dich nicht mehr richtig kleiden kann und du hast 10 Kleider im Schrank zu Hause und weißt nicht, was du jeden Tag anziehen sollst. Deswegen wurde er zornig, sallallahu alaihi wasallam. Dann ist einer aufgestanden von den Ansar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und hat eine Spende geholt und hat sie vor dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, gelegt. Das heißt, er hat was gespendet. Ist das Spenden Teil der Religion oder nicht Teil der Religion? Teil der Religion. Also, danach kam jemand anders und hat das Gleiche gemacht. Ein Dritter, ein Vierter, ein Fünfter, bis ein Haufen voller Spenden und Gold und was auch immer vor dem Propheten s.a.w. war. Daraufhin hat das Gesicht des Propheten s.a.w. sich wieder geändert. Er wurde fröhlich. Er war froh darüber, dass die Sahaba radiallahu anhum diese Sache gemacht haben, diese Spenden gebracht haben. Und dann sagte er s.a.w. diesen Hadith. Wer im Islam eine gute Sitte einführt, wie zum Beispiel das Spenden, das Teil der Religion ist, der bekommt das heißt, der Erste, der das gemacht hat, er bekommt die Belohnung dafür, dass er gespendet hat. Und er bekommt die gleiche Belohnung wie jeder andere, der nach ihm nachgemacht hat. Ohne dass jetzt zum Beispiel er die Belohnung bekommt von den anderen. Nein, er bekommt die gleiche Belohnung wie die anderen. Und das ist natürlich die Gewaltigkeit unserer Religion, Alhamdulillah. Und deswegen es ist der Lohn der Menschen, die zu Allahs Religion einladen, die Da'iyah, sie haben den größten Lohn. Weil sie laden die anderen Menschen zur Religion ein, die Leute folgen ihnen und sie bekommen die gleiche Belohnung wie sie. Und wenn die anderen auch nochmal andere Leute einladen zur Religion, wie eine Kettenreaktion, dann sie bekommen die gleiche Belohnung, die er bekommt und die der anderen ebenfalls bekommen. Deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er bekommt die Belohnung von uns allen, die gleiche. Glaubst nicht, dass du irgendwas Gutes machst, egal was ist, dass der Prophet nicht dafür belohnt wird. Er wird dafür belohnt, weil du wusstest ja gar nicht, dass es gut ist, außer dass er es dir beigebracht hat. Sallallahu alaihi wasallam. Deswegen wird ein Mensch niemals die Stufe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreichen können. Wie dem auch sei, das heißt also, manche Gelehrte haben gesagt, eine jede Seele wird erfahren, was sie vorausgeschickt hat, das heißt, was sie selbst getan hat, und zurückgestellt hat an guten, aber auch an schlechten Taten, möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Das heißt auch umgekehrt, wenn du einen Menschen abbringst von etwas Gutem, wenn du einen Menschen dazu bringst, etwas Schlechtes zu tun, wenn du einen Menschen dazu animierst, motivierst, ihn auf schlechte Gedanken bringst, ihn auf etwas Schlechtes hinweist, eine schlechte Kassette, eine schlechte CD, eine schlechte Internetseite, Musikvideo, irgendein Lied, ein schlechtes Geschäft, irgendetwas, was haram ist. Und er macht es aufgrund deines Hinweises, du bekommst die gleiche Sünde wie er. Stell dir mal vor, jemand fragt dich, wo ist die nächste Kneipe, und du weist ihn auf die Kneipe hin. Du bekommst die Sünde, als hättest du Alkohol getrunken, obwohl du es nicht gemacht hast. Stell dir mal vor. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen sei man sehr, sehr vorsichtig. Sei man sehr vorsichtig bei diesem Thema. Gerade wenn es um heutzutage bei modernen Sachen wie E-Mail-Weiterleitungen geht. Du bekommst eine E-Mail und du leitest sie einfach weiter an 50 Leute, 100 Leute, 1000 Leute, ist dir völlig egal. Und was stand da drin? Irgendein unverschämter Witz oder das Bild einer Frau oder irgendeine erfundene Geschichte oder ein erlogener Hadith. Du bist verantwortlich dafür. Wenn da steht, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, und du weißt nicht, ob das der Prophet صلى الله عليه وسلم wirklich gesagt hat, und du vergewisserst dich nicht, und die Quelle, von der du es bekommen hast, ist nicht vertrauenswürdig, dann du bist verantwortlich dafür. Warum hast du es weitergeleitet? Hat dich jemand gezwungen, das weiterzuleiten an andere Menschen? Das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel. Und genau das gleiche, wenn man Filme weitergibt, wenn man Videos weitergibt, wenn man MP3-Dateien weitergibt und vieles weiter. Man bekommt die gleiche Sünde wie diejenigen, denen du es gegeben hast, und die gleiche Sünde wie diejenigen, denen du es gegeben hast, es weiteren Personen weitergegeben haben. Und deswegen, aber trotzdem, damit wir die Hoffnung nicht aufgeben, wenn eine Person ihm das passiert ist, er soll die Sache natürlich möglichst einstellen. Er soll im Gegenzug dazu gute Taten vollbringen, die ebenfalls dauerhaft sind, denn dauerhafte schlechte Taten wiegen sich auf gegen dauerhafte gute Taten, logischerweise. Und drittens, er soll Allah um Verzeihung bitten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er verzeiht dir, auch wenn du solche große Sünden begangen hast. Denn stell dir mal vor, eine der schlimmsten dauerhaften Sünden, die manche Menschen machen, ist was? Ist, dass sie als Ungläubige leben, Kinder auf die Welt setzen, ihnen irgendeine Religion andere als den Islam beibringen und dann eines Tages, die werden Muslime, die Eltern werden Muslime, aber ihre Kinder sind keine Muslime. Er ist eigentlich verantwortlich dafür, richtig? Aber weil er den Islam angenommen hat, Allah Azza wa Jal verzeiht ihm alle Sünden, die er vorher gemacht hat. Und wenn das gilt für einen Kafir, der den Islam annimmt, dann auch für einen Muslim, der Tauba macht. Ein Muslim, der aufrichtig Allah um Verzeihung bittet, für seine Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat, auch für diese dauerhaften Sünden, Allah verzeiht ihm. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, ihn stört nicht, dass du die Sünde begangen hast. Allah subhanahu wa ta'ala, du verletzt ihn nicht, der durch die Sünde begangen hast. Du kannst Allah nicht schaden, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es für ihn ein leichtes, dass er dir vergibt. Aber du musst es ehrlich meinen. Du musst es aufrichtig meinen. Du kannst nicht sagen, ja, inshallah, Allah vergibt mir. Allah ghafur rahim. Allah verzeiht schon, kein Problem. Nein, das ist leeres Gerede. Kalimatun takhruju min afwahim. Ein Wort, das nur aus ihren Mündern kommt, sonst gar nichts. Das muss im Herzen sein. Wenn du es im Herzen meinst, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht einem. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch alle unsere Sünden verzeihen, die dauerhaften als auch die nicht dauerhaften, die kleinen als auch die großen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, als auch diejenigen, die wir in Zukunft gemacht haben. Und eines der wertvollsten Dinge, die wir jedes Mal machen, liebe Geschwister, und das dürfen wir niemals vergessen, eine der wertvollsten Dinge, die wir machen, damit Allah unsere Sünden vergeben, ist was? Dass wir uns versammeln in solchen Sitzungen. Dass wir uns versammeln in solchen Sitzungen. Denn solche Sitzungen sind diejenigen, dass wir lesen jetzt gerade im Koran al-Karim. Das heißt, wir lernen ihn und lehren ihn. Wir lernen ihn und wir lehren ihn. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Die Besten von euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Die Besten, Hadith in Sahih al-Bukhari. Und ebenso hat uns Allah subhanahu wa ta'ala mitgeteilt, durch seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith, dass er zu seinen Engeln bei solchen Sitzungen sagt, Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ich mache euch Engel zu Zeugen, dass ich ihnen allen vergeben habe.